Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und wir starten dieses Jahr mit einer Folge, in der ich mich freue, mit unserem Chefvolkswirt Carsten Czeski aufnehmen zu dürfen. Hallo Carsten.
Ja, hallo Franziska. Nochmal frohes neues und auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen ein frohes neues Jahr.
Ja, Carsten, wir haben zuletzt ein bisschen Ferien gemacht, aber natürlich dennoch verfolgt, was es für wirtschaftliche Entwicklungen und auch Neuigkeiten gegeben hat. Und das waren ja jetzt auch zwischen den Jahren oder kurz vor Weihnachten gar nicht mal so wenige. Und damit niemand denkt, mit dem neuen Jahr wären alte Sorgen vergessen, fangen wir doch direkt einfach mal mit der Inflation an. Die gute Nachricht ist ja, der Höhepunkt dürfte erreicht bzw. überschritten sein, oder?
Ja, so sieht es jedenfalls aus. Ich denke, was ja vielleicht die allergrößte Veränderung jetzt über die Weihnachtszeit gewesen ist, dann ist es das Wetter, ne? Dann sind das die warmen Temperaturen und die damit auch gesunkenen Energiepreise. Ich denke, das ist jetzt auch so im Vergleich zu den letzten Analysen und Folgen, die wir jetzt auch noch Anfang Dezember gemacht haben, denke ich, die größte Veränderung, die wir auch so nicht auf dem Schirm hatten, ja, müssen wir auch zugeben. Energiepreise oder Gaspreise, die jetzt am Markt jedenfalls wieder auf einem Niveau sind von vor Anfang oder Ausbruch des Krieges. Auch die Ölpreise deutlich unter dem, was unsere Rohstoffexperten erwarten. Das war halt, ist ein großer Knaller und als Folge davon, vor allem als Folge jetzt der niedrigeren Ölpreise, ist halt die Inflationsrate im Dezember ein deutliches Stück gesunken. Wir haben jetzt den zweistelligen Bereich hinter uns gelassen. Das war nochmal weniger jetzt auch als erwartet, weil halt nicht nur die Ölpreise im Jahresvergleich gesunken sind, sondern wirklich auch schon im Monatsvergleich. Hinzu kam natürlich auch, dass also schon die erste Phase des Preisdeckels hatten. Also vor allem die Energiepreisinflation geht deutlich zurück und damit ging halt auch die allgemeine Inflationsrate zurück. So, das heißt, Gipfel erreicht. Ja, und das ist natürlich das Spannende, da haben wir auch unsere kleinen Modelle, wir haben ja keine großen Modelle, aber auch kleinere Modelle dafür und da muss ich natürlich die Energiepreise reinstecken, ja, wir wollen natürlich immer konsistent sein mit der gesamten Gruppe, das heißt, wir nehmen weiterhin auch für unsere offiziellen Inflationsprognosen die Annahmen von unserem Rohstoffexperten, der weiterhin davon ausgeht, dass die Ölpreise im Jahresdurchschnitt leicht über $100 pro Barrel liegen werden, deutlich höher als aktuell. Und der auch davon ausgeht, dass die Gaspreise am Markt nochmal so zwischen auch deutlich höher liegen werden, nämlich so bei 120, 100, 125 Euro pro Megawattstunde. Also, und wenn ich halt das jetzt in meine Inflationsprognosen reinstecke, dann geht die Inflationsrate in den kommenden Monaten leicht weiter nach unten, würde aber auch nicht die 2% erreichen, sondern wird dann dieses Jahr irgendwo so um die 5,5% rauskommen. Ja, wenn ich allerdings die aktuellen Energiepreise am Markt mal nehme und dann davon ausgehe, dass sie jetzt auch die kommenden 12 Monate so bleiben, dann geht es mit der Inflationsrate deutlich schneller nach unten und dann könnte ich sogar vor Jahresende mal die 2% wieder ankratzen.
Ja, und damit wären wir dann ja bei der Gesamtinflation ein gutes Stück nach unten gekommen. Wie sieht es denn mit der Kerninflation aus, wo ja jetzt diese volatilen Preise wie eben Energie oder auch Lebensmittelpreise gar nicht drin berücksichtigt werden?
Die Kerninflationsrate, die ist auch traditionell so ein bisschen stickier, heißt es dann so schön. Ja, die bewegt sich halt nicht so schnell. Wir wissen, dass die hohen volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise deutlich größeren Einfluss haben. Und was wir jetzt bei der Kerninflationsrate sehen, ist, dass wir erstens dann noch viel von diesem weitergegebenen Kostendruck aus dem letzten Jahr, den sehen wir auch in der Kerninflationsrate zurück. Ich denke, dass wir halt auch im Dienstleistungsbereich vor allem da auch noch höhere Preise bekommen werden. Wir haben natürlich dann auch die Lohnerhöhung, die wir dieses Jahr bekommen werden, ja, wo wir mittlerweile so 5,5% wahrscheinlich im Jahresdurchschnitt an Lohnerhöhung bekommen. Und auch das wird sich halt dann in der Kerninflationsrate widerspiegeln und damit haben wir halt eine Kerninflationsrate, die viel langsamer wieder nach unten geht und in der zweiten Jahreshälfte erwarte ich eigentlich sogar eine Situation, in der jetzt in Deutschland die Kerninflationsrate noch weiterhin so um die 5% liegen könnte, während dann halt die Headline-Inflation, wie es so schön heißt, ja, wie auch eher bei 4 oder vielleicht darunter noch liegen könnte. Ja, wenn die Energiepreise niedrig bleiben, sogar mal kurz bei 2, aber wir werden eine Situation haben, in der die Kerninflationsrate über der Headline-Inflation liegt.
Ja, und die EZB, die schaut ja sich auch die Kerninflation an, aber das Inflationsziel wird ja an der Gesamtinflation bemessen. Und heute wurden die Ergebnisse der Consumer Expectation Survey der EZB für November veröffentlicht. Und da hat man jetzt zum ersten Mal seit Anfang 21 gesehen, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher rückläufig waren. In die Inflationserwartungen, die spielen ja auch eine Rolle für die EZB, aber inwiefern spielt es denn jetzt für die anstehende Zinsentscheidung der EZB schon eine Rolle oder spielt es überhaupt eine Rolle so kurzfristig?
Naja, wir wissen ja gar nicht, was es wirklich eine Rolle spielt bei der EZB. Die Frage ist, ob die EZB das überhaupt selber weiß, was immer eine große Rolle spielt. Mal ist es die aktuelle Inflationsrate, wovon wir ja schon immer gesagt haben, dass das kompletter Humbug ist, denn die kann die EZB ja gar nicht direkt beeinflussen. Dann ist es mal, sind es mal die Inflationserwartungen, dann sind es die Inflationserwartungen gemessen mit Umfragen, dann die Inflationserwartungen gemessen an Marktpreisen. Dann ist das Lohnwachstum. Also, wir haben ja eine ganze Reihe. Das ist ja auch das Schöne. Die EZB kann im Grunde machen, was sie will. Und sie wird dann den Indikator finden, der das auch rechtfertigt, was sie macht. Ich denke doch, dass halt, wir, und das ist jetzt, um ein bisschen weniger kritisch zu sein, es gibt ja dieses schöne Unwort holistisch, dass natürlich die EZB sich jetzt alle Indikatoren anschauen wird. Die EZB wird weiterhin auch durch die Konjunkturentwicklung eng im Auge haben. Also kommt jetzt Rezession, ja oder nein? Dann wird sie natürlich auch die Energiepreise ganz deutlich hier beobachten, weil sie ja selber weiß, was für einen starken Einfluss auch jetzt die Annahmen über zukünftige Energiepreise für ihre eigenen Inflationsprognosen haben. Denn das ist ja genauso wie bei uns. Ja? Wenn sich da die Annahmen nur ein bisschen verändern, dann haut es halt die ganzen Inflationsprognosen für die kommenden 2 Jahre halt auch schon nach oben oder nach unten. Und für das nächste Treffen jetzt im Februar gehe ich mal davon aus, dass die EZB eigentlich fast unabhängig von, was jetzt passieren wird, die Zinsen mit 50 Basispunkten erhöhen wird. Ja, es gibt keine Entwarnung. Die EZB wird jetzt so wie alle halt ein bisschen darüber freuen, dass die aktuelle Inflationsrate sinkt, dass der zweistellige Bereich verlassen wurde. Aber sie kann definitiv keine Entwarnung geben und wird daher eigentlich diese 50 Basispunkte machen. Die EZB wird sich auch dahinter verstecken können, dass es ja jetzt keine aktualisierten Prognosen gibt bei dem Februartreffen, sondern dass man nur so ein paar neue Entwicklungen hat und die sind halt Rezession nicht ganz so schwer wie befürchtet. Inflationsrate nimmt ab. Es geht alles in die richtige Richtung, aber es ist viel zu früh, um Entwarnung zu geben. Also wird der eingeschlagene Weg und der, wie eigentlich auch schon vorangekündigt im Dezember nach dem Treffen von Christine Lagarde, obwohl sie ja kein Forward-Looking mehr macht, war es ja doch Forward-Looking, denn sie hatte ja gesagt, dass es 50 Basispunkte-Schritte geben wird und dass es noch mindestens 2 Schritte gibt. Also, dann ist die Aufgabe für EZB-Watcher relativ einfach. Anfang Februar 50 Basispunkte ist auch so eingepreist.
Ja, und diese hawkische Botschaft, die wurde ja auch nach dem Treffen immer noch weiter wiederholt von verschiedenen EZB-Mitgliedern und auch nachdem die Inflation niedriger jetzt veröffentlicht wurde, als es erwartet wurde, wurde das ja auch weiterhin wiederholt. Also da gab es ja wenige Stimmen, die dafür sprachen, dass es irgendwie eine Verlangsamung oder eine Abkehr von diesem Kurs geben könnte, eher im Gegenteil.
Nee, genau, weil was ja auch so ist, dass man muss ja auch mal verstehen, wie die EZB funktioniert. Ja, auch die EZB sagt natürlich jetzt immer häufig auch nach außen, sie traut ihren eigenen Modellen nicht mehr, aber trotzdem spielen Modelle eine extrem wichtige Rolle. So, und was geht jetzt in so große makroökonomische Modelle rein, die halt Wachstum und Inflation berechnen? Ja, da geht der Zins rein und da gehen die Energiepreise rein, die haben großen Einfluss. Ja, Energiepreise werden die Marktpreise genommen und auch bei den Zinsen werden auch die Marktpreise genommen. Also anders als jetzt bei Banken kann die EZB jetzt nicht eine eigene Meinung haben über die Energiepreise oder die Zinsentwicklung, sondern sie nimmt das, was am Markt eingepreist ist. Und wir hatten ja auch bei dem Dezember-Treffen eine deutliche Situation, wenn man sich auch die Prognosen angeschaut hat, dass die EZB unzufrieden war mit den Markterwartungen. Also die EZB fand, dass die Märkte eigentlich zu dovish waren, dass die Märkte gedacht haben, naja, so viele Zinsschritte kommen nicht davon. Das bedeutete, dass halt in den eigenen Prognosen der EZB die Zinsen dort zu niedrig waren. Wenn die Zinsen jetzt mal so 50 bis 100 Basispunkte höher wären, dann hätte das natürlich auch sofort wieder einen Einfluss auf die Inflationsrate, die dann niedriger wäre. So, und darum hat die EZB natürlich aktuell ein extrem großes Interesse daran, dass sie mit ihren Worten nicht nachlässt, nicht irgendwie jetzt versucht, auf einmal doch ein bisschen entspannter rüberzukommen, sodass sich auf einmal wieder die Marktpreise verändern. Das heißt, bis zum Februar werden wir nichts anderes hören von der EZB. Danach wird es halt ein bisschen spannender, weil danach bei dem zweiten Treffen im März, dann kommt halt eine neue Runde von Makroprognosen. Und dann ist die große Frage, wenn diese Prognose, ja, wenn die Energiepreise sich dann nicht dramatisch verändert haben, dann müssen halt diese Prognosen einfach nur auf Basis von den veränderten Energiepreisen eine niedrige Inflationsrate ausweisen, weiterhin einen höheren Zins, also nochmal eine niedrigere Inflationsrate. Und dann stellt sich für mich die Frage, ob die EZB danach, nach dem Märztreffen, wirklich noch bereit ist, um weitere Zinsschritte zu machen oder ob sie das Märztreffen nicht benutzt, um zu sagen, okay, wir lassen es hierbei und machen jetzt erstmal eine Pause.
Also das heißt, es bleibt weiterhin spannend. Also jeder, der gehofft hat, mit dem neuen Jahr kommt auch so ein bisschen, ja, kehrt vielleicht ein bisschen Ruhe ein. Nein, aber wir bleiben da ja auf jeden Fall dran und wir werden weiterhin darüber berichten. Genau. Dann haben wir ja außerdem nicht nur in der Eurozone Inflationszahlen gesehen, die abwärts gingen oder die niedriger reinkamen, sondern auch in den USA. Da haben wir jetzt gerade heute bzw. gestern, wenn diese Folge veröffentlicht wird, die Inflationszahlen für Dezember gesehen. Und die jährliche Inflation lag bei 6,5% nach noch 7,1% im November. Was können wir denn jetzt, wenn wir schon über die EZB gesprochen haben, was können wir denn von der Fed erwarten in diesem Jahr?
Ja, das ist natürlich noch spannender, weil hier ja die Inflationsrate ja schon seit ein paar Monaten deutlich wieder zurückgeht. Das auch so, wie wir das erwartet hatten. Ja, weil wir hier nicht nur die Energiepreise eine Rolle spielen, wir sehen auch, dass der Arbeitsmarkt, der Immobilienmarkt abkühlt, der Arbeitsmarkt noch nicht. Der Immobilienmarkt kühlt ab und damit, weil halt der Immobilienmarkt so eine große Rolle spielt im Inflationsmaßstab, geht halt die Inflationsrate jetzt relativ zügig zurück. So, ist halt die große Frage für die Fed, okay, es wird dann wahrscheinlich ein bisschen verlangsamt. Ja, es gibt schon die ersten Stimmen, die sagen, naja, Zinsschritte von 25 Basispunkten nur noch. Und wir gehen ja mittlerweile davon aus, dass die Fed noch insgesamt 50 Basispunkte bringen wird an Zinserhöhung und danach aufhört. Das heißt, wir haben dann schon mal wieder eine leichte Divergenz zwischen Fed und EZB. Eine EZB, die also noch minimal 100 Basispunkte machen wird und eine Fed, die 50 Basispunkte machen wird. Das ist ein Punkt. Und dann scheiden sich ja aktuell auch so ein bisschen die Geister. Ist halt der Markt, der aktuell davon ausgeht, dass die Fed aufgrund der fallenden Inflationsrate, aufgrund der abkühlenden Konjunktur schon in der zweiten Jahreshälfte wieder die Zinsen senken könnte. Wir haben das auch offiziell in unserer House View drin, ja, weil unser Kollege in den USA das auch vorhersagt. Eine erste Zinserhöhung im Spät, Zinssenkung im Spätsommer. Aber ich bin da zunehmend skeptischer. Warum? Weil ich immer mehr das Gefühl habe, dass die Notenbanker halt ja auch zu Recht, vielleicht zu lange unterschätzt, extrem sicher sein wollen, dass die Inflationsrate wirklich wieder unten ist und auch wirklich nachhaltig unten ist, bevor sie die Geldpolitik wieder lockern. Also dieses alte Muster. Ja, sobald die Inflationsrate ein bisschen abnimmt und die Konjunktur abkühlt, wird auch die Geldpolitik wieder lockerer. Ich habe immer mehr Zweifel, dass das dieses Jahr wirklich angewendet wird. Ich gehe eher davon aus, dass wir halt so ein High for longer bekommen werden. Also, dass die Fed dann zwar stoppen wird mit ihren Zinserhöhungen, aber dass sie dann den Zins länger auf dem Stand halten wird, als das der Markt aktuell erwartet. Ja, wird. Warum? Weil es letztendlich, na gut, ja, sie haben nur eine Aufgabe. In den USA haben sie zwei, auch noch zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes. Aber eine große Aufgabe: Preisstabilität. Und ich denke, keiner der verantwortlichen Notenbanker möchte irgendwie in die Geschichtsbücher eingehen als der oder diejenige, die es verbrutzelt haben. Ja, die halt zu früh dann wieder die Zinsen gesenkt haben und die nicht die Inflationsrate wirklich nachhaltig nach unten gedrückt haben. Da spricht also aktuell doch einiges dafür, dass wir eher in so einem, ja, der Zins bleibt länger oben, als viele das erwarten, Szenario uns befinden.
Und würden wir in dieses divergente Szenario kommen, was aktuell der House View entspricht, würde das ja eigentlich auch dafür sprechen, dass der Euro noch weiter an Stärke zurückgewinnen könnte. Vorausgesetzt, die Konjunkturaussichten oder die für die Eurozone schlechteren Konjunkturaussichten würden im Ganzen nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Wäre das in dem Szenario, in dem die Fed einfach nur in Anführungszeichen abwartet und die EZB auch irgendwann anfängt, wahrscheinlich abzuwarten, auch der Fall sein?
Ja, dann würde diese Aufwertung des Euros schneller wieder beendet sein. Ja, dann wären wir wahrscheinlich bei dem, was wir jetzt ja aktuell schon eingepreist haben, sodass wir so knapp um die 1,10 liegen. Ich denke, dass es das dann gewesen wäre. Ja, das heißt, dass wir dann die stärkste Bewegung halt jetzt in den ersten Wochen, vielleicht den ersten ein, zwei Monaten des Jahres sehen und danach ist es dann vorbei.
Und wenn wir jetzt eh schon eben Konjunkturaussichten kurz angesprochen, die Frühindikatoren, die haben sich ja zuletzt auch ein Stück weiter verbessert. Ich habe mich jetzt gefragt, also waren unsere Einschätzungen zu negativ? Sehen wir außer den Temperaturen vielleicht irgendwas nicht? Oder ist das jetzt aktuell eher irgendwie aufkommende Krisenmüdigkeit als wirkliche Zuversicht, die angebracht ist?
Ich denke, es ist eine Kombination. Also ich meine, der größte Unterschied zwischen dem, was wir jetzt so seit einem halben Jahr gerufen haben und dem, was wirklich tatsächlich passiert, ist der Klimawandel. Ne? Dürfen wir nicht vergessen. Es sind einfach diese 8 oder 10 Grad, die es draußen zu warm ist. Wenn man nochmal zurückschaut, was wir für Temperaturen Anfang Dezember hatten, als wir -10 Grad oder -15 Grad draußen hatten, da war auch auf einmal der Verbrauch an Energie wieder deutlich über dem historischen Durchschnitt. Aber richtig dicke darüber. Also das war auch nochmal so ein Zeichen, wie es halt auch in die andere Richtung hätte gehen können. So, wenn wir jetzt in der Situation sind mit so stark höheren Temperaturen, das ist etwas, ja, wir ja, nicht auf dem Schirm gehabt. Wir sagen jetzt mal, wir sind ja, unsere Aufgabe ist ja so ähnlich wie die von den Wettermännern und Frauen. Aber das haben wir, also das ist die größte, das eine, das ist der wichtigste Faktor, warum jetzt auch die Konjunkturlage deutlich besser ist als erwartet. Der andere Faktor ist doch, wie eigentlich still und leise der Doppelwumms immer wumsiger wurde. Ja, du hast ja selber auch da die Grafiken immer gemacht. Als wir im Sommer mal angefangen haben, so auch Grafiken zu machen, wie hoch ist denn jetzt, wie groß sind die Konjunkturpakete? Und wie groß sind die Konjunkturpakete im Vergleich zu den Paketen, die während der Pandemie geschnürt wurden? Weil da waren wir, glaube ich, in Deutschland waren wir im Sommer noch so bei 2% vom BIP, während wir während der Pandemie bei 10 bis 15% lagen vom BIP, ohne Garantien, wirklich direkte Konjunkturunterstützung. So, jetzt haben wir uns aufgrund dessen, was jetzt alles in den letzten Monaten des Jahres passiert ist, liegen wir irgendwo so, glaube ich, bei 7 oder 8% an Impulsen vom Bruttoinlandsprodukt. So, das ist natürlich mal eine ganz andere Hausnummer. Dass das auch die Konjunktur unterstützt, logisch. Ja, ich denke, dass das aktuell die aus der wirklich analytisch her, die größten Unterschiede und die größten oder die stärksten Gründe sind, warum es besser läuft, als wir das bisher erwartet hatten. Wenn wir die Konjunkturindikatoren anschauen, die jetzt so seit 2, 3 Monaten auch wieder steigen, dann ist das ja immer noch auf einem extrem niedrigen Niveau. Dann sind das auch die Erwartungen. Und bei den Erwartungen kann man sagen, na, da ist vielleicht doch auch noch ein bisschen der Wunschvater des Gedanken. Also da wäre ich eher vorsichtiger. Ich denke, dass das so immer ein großer Fehler natürlich ist von Menschen im Allgemeinen, aber auch von Analysten, um einfach den aktuellen Trend immer einfach nur zu extrapolieren in die Zukunft. Denn was ja auch für dieses Jahr weiterhin noch bleibt, ist, dass ja bei den Verbrauchern nicht die niedrigen Energiepreise am Markt ankommen werden, sondern jetzt nochmal mit einer Verzögerung die hohen Energiepreise aus dem letzten Sommer. Also der Kaufkraftverlust ist trotzdem da. Wir haben weiterhin noch einen Krieg, nicht so weit weg von uns. Wir haben weiterhin große Corona-Probleme in China. Wir haben weiterhin ein zunehmendes politisches Chaos in den USA. Wir haben weiterhin extrem stark gestiegene Leitzinsen. In einer, vor allem in Europa, in einer extrem kurzen Zeit, 250 Basispunkte, in 6 Monaten haben wir seit Beginn der Währungsunion nicht gehabt. Davon auszugehen, dass das überhaupt keine Spuren hinterlässt auf der Konjunktur, also da weiß ich auch nicht. Wenn das so wäre, dann können wir den Zins und die Notenbanken komplett abschaffen. Also da ist doch auch noch, und dann mal davon ganz abgesehen von den ganz alten Sachen wie Digitalisierung, Infrastruktur und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht so, nur weil es nicht so schlimm gekommen ist, wie einige befürchtet haben, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass jetzt alles wieder gut wird. Ja, das ist extrem wichtig. Wir haben immer noch ein unheimlich schwieriges Jahr und ich habe ja auch immer, na, es gibt ja ein Erfolgsrezept für Vorhersager und für Analysten und Volkswirte. Und das ist ja, dass man mit Prognosen eigentlich immer zu negativ sein muss. Warum? Wenn man Recht behält, dann bekommt man irgendwann Prophetenstatus. Und wenn man daneben liegt, dann freuen sich die Leute darüber, dass das Ergebnis doch besser war, als die Propheten das vorhergesagt haben. Also wir sind jetzt aktuell in einer Situation, in der sich alle darüber freuen können, dass es nicht ganz so schlimm gekommen ist, wie befürchtet. Nur, wie gesagt, richtig, das ist Durchatmen, das ist kein Grund zum Aufatmen. Aber letzte Zahl, was wir ja auch, um noch ein bisschen die Aktualität wieder hinzuzuziehen, wir hatten ja Anfang der Woche jetzt die Industrieproduktionszahlen aus Deutschland vom November. Die Industrieproduktion ist immer noch unter dem Niveau vom Dezember 2019. Also das heißt, wir in 3 Jahren, 2 Jahre Pandemie, 1 Jahr Krieg, hat die Industrieproduktion sich überhaupt nicht vom Flecke bewegt. Wir haben die energieintensiven Sektoren, bei denen die Produktion in den letzten 12 Monaten um knapp 13% gesunken ist. Also nochmal, nur weil wir jetzt irgendwie nicht tief in diesen Abgrund gefallen sind, worüber wir uns alle freuen dürfen, heißt es nicht, dass jetzt Friede, Freude, Eierkuchen angesagt ist. Das wird wirklich noch ein extrem herausforderndes Jahr und wahrscheinlich werden es ein paar herausfordernde Jahre für die deutsche Wirtschaft.
Also, wer gedacht hat, nach 2022 können die Folgejahre ja nur ruhiger werden, den müssen wir leider enttäuschen oder auch nicht, weil dafür haben wir viele interessante Dinge zu erzählen. Carsten, vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Vorschläge haben, dann können Sie uns gerne eine Nachricht schreiben. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, können Sie uns einen Kommentar hinterlassen. Und ansonsten freuen wir uns schon auf die nächste Woche. Tschüss!